Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die Kabarettistin Lisa Pohlet ist bis heute die einzige Frau, die jemals den Deutschen Kabarettpreis bekommen hat. Sie steht für radikales Politkabarett.
Zum Thema Integration, wie wir das Verhalten von einem Menschen beurteilen, das hängt ja auch im Wesentlichen davon ab, ob wir sein soziales Umfeld verstehen. Also ob wir wissen, was in dem Land, wo er nun mal herkommt, als normal gilt. Und da hilft uns die Benutzung von neuen Medien ja ganz entscheidend weiter. Meine Freundin zum Beispiel, die hat eine Bekannte, die wohnt in Namibia. Und die hat da jetzt Satellitenfernsehen und kann also deutsche Sender empfangen. Und die hat jetzt neulich den Kulturschock ihres Lebens gehabt. Die hat Bauer sucht Frau gesehen. Und hat dann ganz entsetzt meine Freundin angerufen und hat gesagt, stimmt das, ihr lasst Weiße auf euren Plantagen arbeiten? Ja, was sollst du da sagen? Stimmt, sind aber Polen. Schaffst es doch auch alles gar nicht mehr mit der ganzen Arbeit.
Die Kabarettistin Lisa Pohlet. Nach fast 20 Jahren verabschieden sie und ihr Partner Gunter Schmidt sich von ihrem Hamburger Politbüro. Das ist die ehemalige Off-Bühne des Hamburger Schauspielhauses. Zuvor war darin ein Kino und noch früher ein Tanzpalast. Lisa Pohlet hat darin eine Bühne für Kabarett, Lesungen und Musik etabliert und damit auch ja zur Heimat ihres eigenen Kabarettduos mit dem schönen Namen Herrchens Frauchen. Lisa Pohlet, hallo, schönen guten Abend.
Hallo, ich freue mich.
Wie sind Sie damals auf diesen genialen Namen gekommen? Herrchens Frauchen.
Das haben wir uns damals 1984 ausgesucht, weil damals ist der Geschlechterkampf ja noch begriffen worden als allgemeingültiger Kampf um gesellschaftliche Gleichberechtigung. Das war dann die Matrix, auf der wir unsere Weltverbesserungsversuche unternommen haben. Und das hat der deutsche Genitiv eben so in sich, dass man, wenn man Herrchens Frauchen sagt, nicht ganz klar ist, wer ist der Mensch, wer ist der Schäferhund. Das fanden wir damals prima und haben diesen Kampf jeden Abend neu ausgefochten. Mhm. Damit waren wir eine der Ersten und haben tatsächlich, weil es so ungewohnt war, es geschafft, dass Leute im Publikum angefangen haben, sich zu streiten. Und das war wirklich ziemlich revolutionär damals. Prügeleien sind im Wesentlichen ausgeblieben, kamen aber auch gelegentlich vor. Dann haben wir aber eingegriffen natürlich.
Sie nehmen in Ihren Programmen ja gern die Politik aufs Korn, haben mal selbst ironisch gesagt, wenn Sie nicht Kabarettistin geworden wären, dann Politikerin.
Gott bewahre.
Studiert haben Sie Psychologie.
Und Soziologie, ja. Mhm.
Hilft Ihnen das, Psychologie und Soziologie, Politik zu sezieren und mit den Mitteln des Kabaretts dann ja aufzuspießen?
Ja, ich weiß es gar nicht, inwieweit geholfen. Also ganz viele von den Kollegen, die jetzt im Fernsehen Stars sind, die haben ja ihr Studium unterbrochen, während ich meins schön mit einer Eins abgeschlossen habe. Denke aber auch, dass ich außerhalb der Fernsehkonsumtion auch glücklicher geworden bin und vielleicht auch in der Analyse genauer. Und glaube ich schon, dass das in meine Programme einfließt. Ich habe ja so meine 15 Sekunden Ruhm gehabt seinerzeit, als ich als erste Frau den Deutschen Kabarettpreis bekommen habe und dann war ich in den Tagesthemen und da war wohl ein längerer Take vorgesehen und dann hat man mich gefragt, wundert es Sie sehr, dass Sie als erste Frau diese Auszeichnung bekommen? Und mein erster Satz war nein. Was mich wirklich gewundert hat, ist, dass ich ihn als Linksradikale bekommen habe und Schnitt.
Ja, und bis heute die einzige Frau geblieben sind, das wiederum finde ich schockierend.
Ja. Fragen Sie mal einen Nachwuchs.
Weil man hat ja schon den Eindruck, es gibt jetzt sehr, sehr viele Kabarettistinnen.
Viele und da ist einiges würdiges Material dabei, das kann man sagen. Also Hazel Brugger zum Beispiel, die ist doch einfach super.
Der Kabarettist Volker Pispers hat mal über Sie gesagt, steht auch auf Ihrer Homepage, Lisa Pohlet ist die einzige Frau in Deutschland, die aggressives politisches Kabarett macht. Und Sie haben eben selbst auch die Radikalität beschrieben. Hängen geblieben bin ich schon bei dem Adjektiv aggressiv. Wie weit reizen Sie Kritik an Personen, an politischen Einstellungen, an den Verhältnissen aus?
Naja, soweit es geht natürlich.
Naja, also, wo ist die Grenze zum Unsagbaren?
Was ich noch interessant finde, das ist, dass Volker Pispers damals gesagt hat, auch Lisa Pohlet macht dasselbe wie ich und Georg Schramm. Der Deutsche lässt sich das von der Frau aber nicht sagen. Also ich glaube, wenn man wirklich Verhältnisse grundsätzlich angreift, dann wird das sowieso schon mal als aggressiv rezipiert. Umso mehr, wenn es von einer Frau kommt. Und ich glaube, dass Pispers mit seiner Einschätzung da auch sogar richtig lag. Wenn Sie jetzt den Begriff unsagbar benutzen, dann nehme ich an, Sie meinen die heutige Tendenz auf der Kabarettbühne auch alles sagen
zu dürfen,
was auch in die rechtsradikale Richtung geht.
Darüber würde ich gerne sprechen. Mhm,
das ist ja auch eine interessante Geschichte. Also ich war nie auf dem Standpunkt zu sagen, immer her mit dem Tabu, ich werde es brechen, das ist an sich schon eine gute Sache. Das ist überhaupt nicht mein Standpunkt. Ich glaube tatsächlich, dass es auch Mechanismen in der Gesellschaft gibt, die einfach auch davor schützen, zu benennen, was man noch nicht analysieren kann.
Ja, aber es geht ja nicht nur um den Rechtsradikalismus, überhaupt die wachsende Wokeness in unserer Gesellschaft.
Ja.
Wie hat das Ihre Arbeit beeinflusst? Also diese erhöhte Wachsamkeit des Publikums, wenn es um Sexismus geht, um Rassismus, um den Schutz von Minderheiten. Die Toleranzgrenzen haben sich ja verschoben.
Ich würde das gar nicht mal unbedingt so sagen. Ich hätte eher die Sorge, dass im Moment die erhöhte Wachsamkeit auf den Nebenwiderspruch leitet und da auch Umwege nimmt. Ich empfinde eigentlich eher sowas, wie wenn die grundsätzliche Ungerechtigkeit in der Geschlechterfrage gelöst ist, in dem Moment ist auch dieser gesamte Kampf um die Begrifflichkeit gelöst. Das ist eher mein Standpunkt dazu. Und wenn ich den Begriff unsagbar höre, dann denke ich eher an ein paar junge Kollegen, die anfangen zu provozieren, indem sie rechtsradikale Formen wiederholen und dann sagen, ist ja alles Ironie oder ist ja alles der Versuch, die Gesellschaft zu impfen. Da zum Beispiel bin ich sehr skeptisch. Ich habe im Übrigen auch, fällt mir jetzt einen anderen Standpunkt zur Provokation eingenommen. Ich habe früher auf einen gesellschaftlichen Konsens im sogenannten linksalternativen Milieu, dem ich ja entstamme letztlich, hoffen können. Dieser Konsens bricht und ich habe zunehmend eine Veranlassung dafür gefunden, mich klar und eindeutig zu positionieren, bevor ich dann natürlich anfange, dialektisch mit den Geschichten zu spielen, das ist klar, weil sonst hält man einen Vortrag und macht kein Kabarett mehr.
Aber hat sich der Humor über die Jahrzehnte, in denen Sie als Kabarettistin jetzt aktiv sind, verändert? Denken Sie beim Schreiben mehr als früher darüber nach, ob Sie missverstanden werden könnten oder ob das den nächsten Shitstorm auslösen wird?
Ich weiß nichts von Shitstorm, ich schreibe Briefe. Ich bin im Internet nicht vertreten in dieser Art und Weise. Ich habe keine Plattform, auf der sich Leute irgendwie austoben oder mich beleidigen können. Mhm. Das halte ich im Nachhinein auch für eine sehr gute Sache. Also dieses erste Programm, glaube ich, schreibt man völlig naiv und schreibt einfach, was man denkt, was gesagt werden muss und hat keine Ahnung von Rezeption. Dieses Gespür natürlich und diese Art zu schreiben verändert sich im Laufe der eigenen Erfahrung. Ich habe das Gefühl, dass sich mein Schreiben tatsächlich in Hinsicht auf die sich verändernden Verhältnisse geändert hat. In der Anfangszeit, als ich auf der Bühne stand, tauchte irgendwann die Frage auf, gibt es Kabarett, was von der CDU gemacht werden kann? Heute wissen wir, das ist der Hauptstandpunkt des Kabaretts. Das ist was, was mich verwirrt. Da hat sich schon was verändert auch.
Warum ist das der Hauptstandpunkt?
Naja, also ein bisschen christlich, sozial, freundlich. Es war früher klar, dass man als Kabarettist links war. Diese Zeiten sind endgültig vorbei. Ein Sidekick dieser Debatte war, muss das Kabarett sich verwehren gegen die Comedy? Und dann gab es plötzlich dann irgendwie solche Ausweichformulierungen wie, es gibt gutes Kabarett und schlechtes Kabarett, es gibt gute Comedy und schlechte Comedy. Ich habe mich da ziemlich eindeutig positioniert und habe gesagt, nee, das ist schon nicht so. Die Comedy hat dem Kabarett die Form geklaut und dabei aus Versehen das Hirn liegen lassen. Dieser eindeutige, sich positionierende Spruch von Tucholsky, die Satire ist eine Waffe, die sich stets von unten nach oben richtet, die gilt heute nicht mehr als gesichertes Fundament dessen, was man auf der Bühne macht. Das hat mich schwerstens beunruhigt, als diese Bewegung in Gang kam.
Wir leben in einer ernsthaften Krisenzeit. Wie wichtig ist das Kabarett gerade jetzt?
Das gute Kabarett ist, glaube ich, wichtiger als je zuvor. Unter den Vorbehalten, die ich vorher schon geäußert habe. Wie soll ich sagen? In meinen Augen nimmt das gute Kabarett tatsächlich im Moment ab, nicht zu. Da würde ich eher schon sagen, die Satire ist vielleicht für die heutige Zeit ein wirksameres Mittel. Ich muss in dem Zusammenhang mal, ich weiß gar nicht genau, warum es mir gerade in den Kopf kommt, aber ich fand zum Beispiel damals Böhmermann unsäglich mit seiner Ziegenficker-Geschichte und dann diese Lamaillons darüber, dass es eine Zensur gibt und wo ich dann auch gefragt worden bin als Kollegin und alles. Es gab eine riesige Solidaritätsbewegung. Und man hat den Böhmermann dann so geschützt und ich habe gesagt, also Entschuldigung, aber wenn der Knabe bis heute nicht weiß, dass es sowas wie Zensur gibt, dann soll er mal in die Statuten seines eigenen Senders gucken. Das fand ich damals sehr jämmerlich, also laut rumzutrompeten und sich dann hinter Merkels Rock verstecken zu wollen. Was der heute macht, finde ich hochgradig interessant, super, sich einfach monothematisch auch mal was zu nehmen, was relevant ist und denkbar unpopulär und dann darüber eine ganze Sendung zu machen. Und mit den meisten Zielen kann ich sagen, das sind kleine Lehrstücke über die Verfasstheit der Demokratie, auch über den derzeitigen Stand in der Gesellschaft. Da muss ich sagen, Hut ab. Es gibt Leute, die fangen an, sich Mühe zu machen und die ändern sich wirklich.
Seine Chance waren natürlich auch die sozialen Medien, die neuen Medien, denen Sie sich verweigern. War das nicht vielleicht doch ein Fehler?
Also es könnte sein, wenn mir demnächst mal, und dann habe ich ja Zeit, wenn die Bühne zu ist, ein junger Mann kommt oder eine junge Frau und mir sagt, pass mal auf, wir machen jetzt so kleine Filmchen fürs Internet. Und ich erkundige mich dann und dann zeigt mir jemand, wie man die Kommentarspalte abstellt und so. Und dann bin ich unter Umständen vielleicht sogar dabei.
Sie übergeben Ihr Politbüro an den Conferencier und Performer Michel Abdullahi und den Kulturmanager Robert Oschatz. Details dazu werden erst am Freitag auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Fest steht wohl, dass die beiden die Bühne unter anderem Namen, aber schon auch in ihrem Sinne weiterführen werden. Und Sie selbst, Lisa Pollitt, ziehen Sie sich jetzt ganz zurück oder was haben Sie vor?
Also erstmal müssen meine diversen Baustellen zum Arzt getragen werden. Wir haben lange einfach über unsere Kräfte gearbeitet und waren ganz lange nicht mehr beim TÜV. Und wenn dann mal ein Unfall passiert, wer ist dann schuldig? Also fragt man sich ja beim Auto auch. Und wenn ich dann repariert bin und mir geht es jetzt dann besser und ich habe mich erholt, dann wird sich was finden. Der Plan, den ich mit meinem Mann gemacht habe, ist erstmal keinen Plan zu machen. Das ist ziemlich schwierig, weil es kommen Leute auf einen zu und sagen, sag mal, du hast doch demnächst Zeit, wäre es nicht eine geile Idee, wir würden das und das machen. Oder, und dann denke ich immer, ja, das ist super, jetzt habe ich endlich die Zeit. Und dann sagt mein Gatte, warte mal, vielleicht nicht. Und Politbüro heißt das in Zukunft genau deswegen nicht mehr, weil ich mich dann tatsächlich auch weiterhin verantwortlich fühlen würde. Das ist der Punkt. Und deswegen habe ich gesagt, das mal nicht. Die Nachfolger sollen auch freie Hand haben. Also ich freue mich natürlich über deren Interesse, auch Künstler von uns zu übernehmen, Formate von uns zu übernehmen, den Spirit, sag ich mal, den Geist auch des Politbüros zu erhalten. Aber ich habe von vornherein gesagt, als wir uns getroffen haben, fühlt euch bitte völlig frei, wenn man so einen Klotz am Bein hat, man arbeitet derartig viel, dann muss man immer wissen, es ist für einen selber, es sind die eigenen Entscheidungen. Also hätte mir jemand anders jemals das Volumen an Arbeit von außen zugemutet, hätte ich gesagt, sag mal, geht's noch?
Naja, es ist eben sehr viel, eine Bühne zu betreiben und selbst auf der Bühne zu stehen. Die Kabarettistin Lisa Pollitt. Am Freitag startet jetzt das große Saisonabschlussfestival im Hamburger Politbüro bis Anfang Juli mit vielen ihrer LieblingskünstlerInnen.
Das ist wirklich noch ein prall gefüllter Kalender und wir freuen uns. Wir werden jeden Abend feiern und heulen und hoffen, dass wir dabei nicht alleingelassen werden.
Lisa Pollitt, viel Spaß bei diesem fulminanten Abschluss. Danke
Herzlichen
fürs
Dank.
Gespräch
und
alles Gute.